Herzlich willkommen bei Rethinking Business.
Ein Podcast, zwei Perspektiven.
Mit Michael
und Carolina.
Heute, warum HR-Tech ein strategischer Wachstumstreiber ist. HR wird oft unterschätzt. Dabei entscheidet kaum ein Bereich so sehr über die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen. In dieser Folge sprechen wir mit Ben Fisser und Nils Richter von Alligator, einem Early-Stage-Investor und Accelerator für HR-Tech-Startups. Ihr Fokus? Lösungen für die Arbeitswelt von morgen, von Workforce-Management bis Mental Health, von Upskilling bis Recruiting. Gemeinsam diskutieren wir, warum HR-Tech mehr als nur ein Trend ist, wie Startups durch echte Sales-Pairings schneller zur ersten Million kommen und was Führungskräfte tun müssen, um ihre Teams durch Wandel und Wachstum zu führen. Alligator bringt nicht nur Kapital, sondern echtes Go-to-Market-Know-how und macht damit HR wieder relevant. Jetzt reinhören für alle, die HR neu denken und echte Wirkung erzielen wollen. Viel Spaß! Hallo Ben, hallo Nils. Herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute mit uns gemeinsam ein wenig weiterdenkt. Herzlich willkommen.
Ja,
danke. Ja, vielen Dank für die Einladung.
Wollt ihr uns vielleicht zu Anfang an mal kurz mit eigenen Worten erklären, was ihr eigentlich genau macht bei Alligator?
Ja, Nils, spring gerne später noch mit rein, wenn du magst oder ergänze. Ansonsten würde ich sagen, wir machen all das, um jungen Gründer, Gründerinnen die Möglichkeit zu geben, tolle Lösungen zu entwickeln, also Startups aufzubauen, die sich um das Thema Future of Work, WorkTech, HR-Tech drehen. Und wie machen wir das? Wir machen das, indem wir in diesen finanziell investieren, aber vor allen Dingen dann auch operativ helfen durch vornehmlich unser eigenes Netzwerk, erweitertes Netzwerk natürlich und die Kollegen und Kolleginnen, die bei uns intern an Bord sind.
Dem gibt es sich nicht so viel zuzufügen. Also wir machen das natürlich mit Inbrunst, mit viel Hingabe, das ist vielleicht noch dazu gesagt, mit wirklichem Background oder Hintergrund, weil die handelnden Personen bei uns alle lange Jahre im HR/Recruiting/Personalbereich tätig waren und wir natürlich den tagtäglichen Pain dort auch miterlebt haben.
Also ich glaube, HR ist mega sexy. HR hat aber teilweise nur das Problem, sich eben als sexy darzustellen und kommt eben vor allen Dingen teilweise bei InvestorInnen, die jetzt nicht gleich selber aus der Branche kommen, als langweilig dar. Und das ist auch, glaube ich, so einer der Hauptthemen, warum wir das machen. Weil egal in welchem Segment man im Grunde reinschaut, kommt es am Ende des Tages ja immer auf den Mensch was drauf an. Also auch wenn ich irgendwie, egal ob ich produzierendes Unternehmen habe oder Dienstleistungsunternehmen oder whatever, am Ende des Tages kommt es ja darauf an, finde ich die richtigen Mitarbeitenden, sind die Mitarbeitenden an den richtigen Plätzen, machen die Mitarbeitenden noch sinnvolle Aufgaben oder könnten die nicht durch Softwarelösungen ersetzt werden, auch das gehört dazu. Kann ich meine Mitarbeitenden besser führen, besser motivieren, kann ich dadurch meine Produktivität steigern. Also aus meiner Sicht ist es ein Feld, was auf der einen Seite so elementar wichtig ist und auf der anderen Seite aber ja immer so ein bisschen unter ferner Liefen lief, nach dem Motto, naja, es geht darum, irgendwie Personalakten zu verwalten. So war ja HR lange oder Personalabteilungen lange in der Sicht auch teilweise von Geschäftsführern zu sagen, naja, das muss da halt funktionieren und das Geld muss halt richtig überwiesen werden und das war's. Und ich glaube, dass seit Covid, das war, glaube ich, so ein essentieller Turning Point in dieser Ansicht, dass da eben gezeigt wurde, das ist eben nicht alleine das. HR macht zum Beispiel auch viel, viel mehr. Und dann, wenn man sich den Markt anschaut, ist es eben dann aber auf der anderen Seite so, es gibt eben zig Investoren, Accelerator, Inkubatoren für alle möglichen Themen, Fintech, Web3, Manufacturing, Biotech, AI, ja, wobei AI natürlich jetzt mehr und mehr auch ins HR natürlich reingeht. Aber um HR hat sich noch niemand gekümmert und das wollten wir anders.
Und was macht ihr da konkret? Was sind so die Themen, in denen ihr da unterwegs seid im HR-Bereich?
Nils, magst du?
Ja, ich wollte eigentlich noch einen Satz noch dazu sagen, weil was du gesagt hast, war natürlich alles richtig, aber die Sexiness von HR, da beißt sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz. Ne? Also Ben hat erzählt, wo es herkommt und das steckt auch immer noch in den Köpfen der Leute drin. Selbst wenn es durch Corona jetzt einen weiten Schritt nach vorne getan hat, ist es nach wie vor so, und wir sehen es jetzt ja auch gerade wieder, wir haben jetzt gerade, ich nenne es jetzt mal eine Krise in Deutschland, und wo wird gespart? Bei den Menschen. Ne? Das heißt also, der Pain ist anscheinend immer noch nicht groß genug, dass trotz dessen in diesen Zeiten der Shareholder-Value-Gedanke nicht über allem steht, sondern geschaut wird, okay, nach jeder Krise wird es auch wieder eine Erholung geben und dann brauchen wir diese Menschen mit dieser Expertise, die wir jetzt vielleicht freistellen oder die wir jetzt gerade nicht investieren und die dann vielleicht nach der Krise gehen, weil wir während der Krise uns nicht gut um sie gekümmert haben. Und das ist so ein bisschen das Problem oder die Herausforderung, warum auch HR bei vielen Menschen da draußen noch nicht so als so sexy angesehen wird. Aber wir definitiv haben den Riecher, warum wir glauben, dass das absolut sexy ist und immer sexier wird. HR ist sehr, sehr breit. Also Ben hat es eben schon angerissen. Also es geht ja beim Recruiting, bei der Auswahl von Kandidaten los und hört eigentlich beim Offboarding hinten auf. Und dazwischen ist ganz, ganz viel, da gehört die mentale Gesundheit dazu, da gehört das Performance Management dazu, da gehört das Upskilling von Mitarbeitern dazu, da gehört so viel mehr als nur HR, Payroll und Personaladministration. Die Kultur muss hochgehalten werden. Und in dieser hybriden Welt aktuell ist das für jede einzelne Führungskraft schon schwierig. Und wenn es dann heißt, ja, HR unterstützt mal, dass die Kultur hier hochgehalten wird, oder es gibt ja auch teilweise Führungskräfte, die sagen, ich bin nicht für die Kultur zuständig, sondern es soll HR machen. Ja, das ist eine Herausforderung. Insofern, wir versuchen uns in den Feldern wirklich ja reinzugehen, wo wir glauben, dass dann wirklich auch ein Wachstum in der aktuellen Phase, also in den nächsten 3, 4, 5, 6, 7 Jahren wirklich auch stattfindet. Da gehört natürlich D&Y ganz stark dazu, Workforce Management, Rolling und der Fachkräftemangel, der wird in 3 Jahren auch nicht vorbei sein.
Der wird hier ja noch zunehmen, oder?
In manchen Bereichen ja, in manchen Bereichen nein. Und ich glaube, da, um auch so ein bisschen gar nicht im Widerspruch zu geben, was Nils gesagt hat, aber ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch, und verschläft Deutschland auch eine Chance, ich meine, wir reden über Digitalisierung, ja. ATEC dient natürlich auch dazu oder kann dazu dienen, dass Personen, die jetzt noch, Klammer auf, häufig monotone, Klammer zu, Aufgaben machen, nicht mehr gebraucht werden. Das gehört halt auch dazu, das muss man halt auch sagen. Und die Frage ist dann aber eben auch, wie kann ich das frühzeitig erkennen, wie kann ich die Frühzeit, da kommt wieder HR ins Spiel, wie kann ich die frühzeitig enablen, zum Beispiel auch eben sich weiterzuentwickeln oder in andere Bereiche zu gehen, weil derjenige, der jetzt früher aus einem HR-System manuell Lohndateien exportiert hat, um die ins andere System, um die Paywall dann zu machen, die Abrechnungen zu machen, hochgeladen zu haben. Diese Person brauche ich nicht mehr, dank HR. Aber die Person hat ja Fachwissen und Know-how und könnte ja in andere Bereiche reingehen. Und da kommt es ja wieder dazu. Ich meine, wir befinden uns ja gerade in einem riesigen Wandel in Deutschland, der aus meiner Sicht auch dringend nötig ist, den wir verschlafen haben. Da hätte HR-Tech, wenn man früh genug damit begonnen hätte, schon dazu führen können, dass wir jetzt nicht vielleicht überlegen, wir finden jetzt die 50, 60, 70, 80.000 Kolleginnen, die jetzt irgendwo in der Produktion, in der Automobilmanufaktur gearbeitet haben, wir finden jetzt neue Stellen, was können die denn nach vorne heraus machen? Wenn man das früher gesteuert hätte, das hat noch andere Gründe, warum es so ist, aber wenn man natürlich früher das anders gesteuert, würde man natürlich auch da mehr Vorteile sehen. Ja? Die Frage ist ja auch nicht nur, wie spare ich Personal vielleicht dank Technologie, sondern wie kann ich eben Personal auch weiterentwickeln in andere Rollen und Jobbilder, die wir in Zukunft aufgrund des demografischen Wandels sehr, sehr, sehr dringend benötigen werden. Und wie kann ich dann auch die Rollen, die sowieso schon jetzt Mangelware sind, also wenn wir jetzt im Bereich Pflege, Soziale schauen, da gibt es jetzt nicht die riesen Entlastungswellen. Die haben die gleichen Probleme wie Sie.
Ja, aber es ist wirklich so, dass es Bereiche gibt, die werden Einschnitte haben, personelle Natur, und gibt es andere, da brauchen wir Skills und Fähigkeiten, die wir teilweise jetzt noch nicht haben. Und HR muss halt diese Agilität haben, das immer wieder so ein bisschen wie so ein kleines Boot, das ganze Unternehmen zu steuern, damit man einfach die Skills von morgen auch hat. Und wenn man die Skills von morgen nicht hat, dann wird man spätestens morgen ins Hintertreffen laden.
Die Frage ist immer noch so, okay, wir haben diese ganzen HR-Workforce-Themen und Und was, ich meine, ihr seid ja nun wirklich quasi an der Front von diesen HR- und Workforce-Themen. Aber was sind so die Themen, die ihr wirklich unterstützt, ja? Und wo ihr sagt, so, das sind die Themen, die in den nächsten 3-4 Jahre wirklich wichtig sind, wo wir hier mit Startups gut positioniert sind. Also was sind so die aus eurer Sicht spannenden Themen, wo ihr quasi gerade aktuell vorwärts geht?
Wie kann ich Mitarbeiter upskillen, reskillen? Kann ich HR-Prozesse, die noch manuell durch Personen gemacht werden, wegdigitalisieren? Wie kann ich eine bessere Auswahl von Personal sicherstellen? Wie kann ich günstiger und zielgerichteter rekrutieren? Wie kann ich Menschen, die in Arbeit sind, besser unterstützen, ihre Arbeit zu machen? Wie kann ich gerade, wenn wir uns mal anschauen, Zielgruppe Frauen, die ein enormes Potenzial sind, auch gegen Bekämpfung des Fachkräftemangels, die aber auch häufig eben unbezahlte Care-Arbeit zu Hause übernehmen mit Kinderbetreuungsangeboten und so weiter. Wie kann ich da dank Technologie das sicherstellen, dass sie das leichter machen können? Also auch wenn aus meiner Sicht natürlich jetzt gerade manche Lösungen mehr nachgefragt werden, was wir ja so aus erster Hand mitbekommen, also gerade geht es eher Richtung Kosten sparen, Personal ersetzen, sehen wir auf der anderen Seite aber genauso auch Beteiligung von uns, wie Hey Nanny, die ja Kinderbetreuung und Elderly Care anbieten oder jetzt seit kurzem Pet Care, also wie kann ich steueroptimiert sozusagen meine Tiere betreuen, wo man jetzt drüber lacht, aber wenn man halt weiter nachdenkt, und Nils ist ja jetzt Hundebesitzer und hat natürlich das Glück, seinen Hund ins Office mitnehmen zu können, das können aber nicht alle oder dürfen nicht alle. Das ist so ein ganz akutes Beispiel oder konkretes Beispiel, wo man sagt, naja, wie kann Technologie eben nutzen und wie kann ich diese Zielgruppe zum Beispiel zu unterstützen, wieder mehr zu arbeiten, in die Arbeitswelt reinzugehen. Und das hat dann ja einen Rattenschwanz an Folgedingen, weil wenn ich zum Beispiel, und das sind eben häufig Frauen, unterstütze, dass sie wieder leichter, einfacher in die Arbeitswelt einsteigen können oder mehr arbeiten können, weil sie wollen ja teilweise auch mehr arbeiten, können es aber nicht, weil die Kita mal wieder streikt, hat das ja einen Effekt auch, wir werden mehr Frauen in Führungspositionen haben, wir werden mehr Frauen haben, die vielleicht gründen und so weiter und so fort. Also ich glaube tatsächlich, dass das ganze Feld immer heiß ist, egal wann, und sehe das eher so, oder wir sehen eher so Wellenbewegungen, dass du bei Corona oder während Corona natürlich sehr viele Lösungen hattest, wie kann ich Remote-Hybrid-Arbeit besser abbilden. Und dann gab es auch, und Nils ist ja auch seit Jahrzehnten in der Branche, und das haben wir alle irgendwie schon festgestellt, dann gibt es wieder Zeiten, wo dann auf einmal weniger eingestellt wird, dann auf einmal stellen die Unternehmen fest, so wie auch gesagt, oh, jetzt haben wir jetzt ganz viele entlassen und irgendeiner muss den Job ja machen und jetzt müssen wir wieder wie verrückt einstellen. Also Recruiting wird auch immer ein Thema sein. Also ich könnte es jetzt gar nicht so sagen, was heißer ist als alles andere, weil es, das sind häufig Wellenbewegungen. Ja, also momentan ist, nehmen wir mal an, so das ganze Thema Mental Health steht jetzt nicht so auf der Riesenagenda von den deutschen Unternehmen. Ja, sondern die investieren dann vielleicht jetzt lieber, wie kann ich blöd gesagt, mehr aus den Leuten herausholen. Aber das wird ja auch wieder ein Backfire geben, weil wir haben einen demografischen Wandel, die haben mehr Belastung, die werden dann mehr Fehlzeiten haben. Ja, die letzten Wochen, Monaten waren ja auch geprägt, hier Deutschland, wir sind alle krank und so weiter. Und dann schaut man sich mal an, ja, warum sind die Leute krank? Ja, also das wird dann auch wieder eine Zeit kommen, wo die Firmen feststellen, oh Mist, ja, jetzt habe ich irgendwie meine DIY-Aktivität gestrichen, jetzt habe ich mein Mental Health-Programme runtergefahren, jetzt sind die Leute mehr krank. Nee, jetzt muss ich da wieder investieren, weil im Grunde das viel günstiger ist, als ein kranker Mitarbeiter oder Mitarbeiterin in der Lösung für 3-4 Euro pro Mitarbeiter zu investieren, als Beispiel. Aber es sind häufig so Wellenbewegungen, was ich sehe.
Vor allem, um da noch hinzuzufügen, weil die Unternehmen unterschiedlich ihre Budgets einsetzen. Also in der aktuellen Situation möchten sie natürlich, wie ich vorhin schon sagte, möglichst wenig Geld ausgeben, weil sie müssen ja irgendwie versuchen, ihren Profit zu machen. Und dann werden bestimmte Dinge gekürzt, die dann, Stichwort Backfire eben von Ben, dann halt später ihnen wieder auf die Füße fallen, genauso wie beim Recruiting, genauso bei Mental Health, genauso bei irgendwelchen Benefits, die dann in der besseren Phase, also wenn dann auch wieder mehr Geld da ist, oder der Pain größer ist, eins von beiden, dann wieder mehr zum Tragen kommt. Und deswegen kommt das immer so wehenartig und nachgelagert alles. Aber die Frage ist, oder das Interessante ist, wird es zukünftig diese starken Ausschläge noch geben? Oder wird der Pain immer größer, dass ein Unternehmen sagt, okay, ich habe jetzt zwar eine Krise, aber die letzten drei Krisen haben wir auch irgendwie alle durchbekommen, aber danach haben wir immer noch ein, zwei Jahre gebraucht, um wieder auf dem Niveau zu sein wie vorher. Vielleicht sparen wir uns jetzt das und gehen jetzt einfach mal mit der gesamten Mannschaft oder mit allen Budgets, was auch immer, durch die Krise durch. Ein klassisches Beispiel ist ja auch, ich hatte es vorhin kurz erwähnt, oftmals kündigen die Mitarbeiter ja erst nach der Krise, weil in der Krise willst du ja nicht auf dem Arbeitsmarkt sein. Aber wenn du in der Krise halt schlecht behandelt wurdest oder gewisse Dinge gekürzt wurden und dann gibt es wieder mehr Angebote nach der Krise, dann wechselst du nach der Krise. Das heißt, du kommst, wenn du schlecht agierst, kommst du halt auch nicht aus der Krise gut raus. Und deswegen glauben wir und dadurch, dass es immer mehr auf den Tisch kommt, vor allem im HR, dass dieses Thema absolut heiß ist und sexy ist. Und ich glaube sowieso rein persönlich, dass die Arbeit mit dem Menschen, more sexy kann es nicht sein. Also sorry, natürlich kann ich in Fintech investieren, aber dann jongliere ich Zahlen von links nach rechts. Ja, super, okay. Aber hier geht es um Menschen und das finde ich interessanter.
Ich habe heute Morgen so eine Statistik gelesen, Vergleich, das größte amerikanische IT-Unternehmen Apple gegen das größte europäische SAP. Und beide haben ungefähr gleich viele Mitarbeiter, interessanterweise. Also sie haben ungefähr 130.000 Mitarbeiter. Der interessante Unterschied ist der, dass Apple im Durchschnitt pro Mitarbeiter eine halbe Million Dollar bezahlt, während SAP im Durchschnitt 80.000 Euro bezahlt. Da gibt es quasi Faktor 6 oder Faktor 7 im Durchschnittsgehalt. Mhm. Ja. Und was ich erlebe irgendwie von meinen amerikanischen Kunden, mit denen ich zu tun habe, ist, dass bei meinen amerikanischen Kunden HR und Recruiting und Top Talent immer irgendwie ein Thema ist für den CEO. Also die fühlen sich dafür verantwortlich, die investieren dann im Durchschnitt 20% ihrer Zeit rein, ja, in solche Themen. Und in Deutschland sehe ich das nicht so. Also ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben auch eine ganz andere Mentalität bei diesen Themen als die Amerikaner. Und ich glaube, dass wir das ändern müssen, ja, weil sonst haben wir im internationalen Wettbewerb auch keine Chance.
Also ich weiß jetzt nicht, ob man da alle über einen Kamm scheren kann in Amerika. Es gab ja auch in den letzten Jahrzehnten immer wieder Themen so hier, keine Ahnung, ob es jetzt Welch war damals bei General Electric, irgendwie die letzten 20% werden einfach alle rausgeschmissen und so weiter. Da wäre ich ein bisschen vorsichtig auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, klar, wir hatten es vorhin angesprochen, ne, Shareholder Value. Am Ende des Tages musst du halt schauen, was verdienst du pro Mitarbeiter und was kostet dich jeder Mitarbeiter. Und das muss halt im gesunden Verhältnis sein oder halt im positiven Verhältnis. Und ich gehe mal davon aus, dass Apple pro Mitarbeiter auch weitaus mehr Umsatz macht als SAP mit einem Mitarbeiter und dadurch natürlich das Verhältnis dann auch wieder zu sehen sein muss. Also das heißt, wenn ich mit einem Mitarbeiter im Schnitt irgendwie 10 Millionen Umsatz mache oder Gewinn, dann kann ich ihm auch eine halbe Million auszahlen. Aber wenn ich mit jedem Mitarbeiter nur 200.000 Euro Umsatz oder Gewinn mache, dann kann ich auch nicht mehr als 80.000 ausbezahlen. Das Thema müsste man jetzt vielleicht mal weiterspinnen, vielleicht wenn wir über die Zufriedenheit von Mitarbeitern spricht. Also wenn wir SAP ist ein interessantes Beispiel. Ne? Die hatten ja ein Abfindungsprogramm, wo sie irgendwie 20.000 Menschen loswerden wollten. Das Problem ist, 40.000 haben sich gemeldet. Das sagt das über dieses Unternehmen. Ne? Und es werden aber nicht 40.000 rausgenommen, sondern da sitzen dann jetzt vielleicht noch 20.000, die sich geoutet haben, dass sie eigentlich wechseln wollen und gedacht haben, ich kriege jetzt einen großen Gehaltscheck und kann irgendwie ein halbes Jahr erstmal chillen und dann was Neues machen. Die sitzen jetzt noch da. Und da kannst du dir ausrechnen, was jetzt in diesem Unternehmen los ist. Ne? Und das heißt, da ist jetzt extrem HR gefragt. Aber HR allein kann es nicht bringen, sondern die Führungskräfte sind halt entscheidend. Ne? Also wie schaffe ich es mit den Führungskräften zusammen, das Boot jetzt wieder in sicheres Fahrwasser zu ziehen?
Plus vielleicht dazu, weil du das gesagt hast, Michael, ja, 6-mal mehr Kosten, ja. Apple zu SAP. SAP hat letztes Jahr, weiß ich nicht, 30 Milliarden Umsatz gemacht global. Ja, Apple hat letztes Jahr 380 Milliarden Euro Umsatz gemacht global. So, here we go. Also immer noch more profitable.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube, die eigentlich spannende Frage, die man sich an der Stelle fragen muss, ist, ich glaube, SAP ist jetzt in dem Falle nur ein Beispiel, wo es mal hochgepoppt ist. Aber ich glaube, diesen Eisberg, diese Unzufriedenheitskurve, die haben wir in jedem Unternehmen. Da ist es bloß jetzt deutlich sichtbar geworden, weil es eben diesen Aufruf gab für diesen Exit oder diese Exit-Möglichkeit. Aber ich glaube, grundsätzlich ist das schon ein gutes Beispiel, wie wir es so generell haben. Und die Frage wäre, wie schafft man es denn durchzudringen zu denjenigen, die vielleicht unzufrieden sind und was zu verändern, eben diese Loyalität zum Unternehmen hinzubekommen, dass sie produktiver werden, dass sie zufriedener werden, dass man gar nicht an den Punkt kommt, dass sich halt 40.000 melden und nur 20.000 raus können. Ja? Weil ich glaube, das hat jedes Unternehmen in einer kleinen Form bei sich selber. Das ist, glaube ich, einfach nur der Durchschnitt, den wir halt haben, oder?
Ja, wobei, ich weiß jetzt auch nicht, weil wenn wir jetzt bei diesem SAP-Beispiel bleiben. Ich meine, SAP war jahrelang, und ich kenne jetzt nicht die Zahlen vom letzten Jahr, aber auch immer einer der attraktivsten Arbeitgeber in Deutschland. Ja, die auch, und auch da, glaube ich, im Vergleich in der Industrie sehr, sehr gut bezahlt haben in Deutschland. Ja, da muss man sich ja auch überlegen, wenn jetzt SAP ankommt und ich sitze dann dort als Softwareentwicklerin und verdiene schon 100, 120.000 als Beispiel und dann bietet mir dann noch eine SAP an, geh doch, und ich zahle dir jetzt irgendwie 12 Monatsgehälter. So, ne, also ich weiß jetzt gar nicht, ob das dann so in Relation steht. Ich weiß es nicht, was die Angebote da machen als Disclaimer, ja. Aber wenn das denn so wäre, und wahrscheinlich wird es ja schon irgendwie in solchen Monatsgehältern, 6 bis 12 Monate, ist es ja meistens, ja, gerechnet. So, und da bietet mir dann einer irgendwie 500.000 oder 1 Million an, als Softwareentwickler vielleicht, zu sagen, geh doch raus. Ich weiß dann auch nicht, ob dann vielleicht einer nicht gesagt hat, ach, du, ganz ehrlich, ich gehe jetzt dann raus. Ich finde danach ja auch noch einen Job. Also ich werde ja auch nicht jetzt arbeitslos werden, zum Beispiel als Entwickler oder Entwicklerin. Oder ich mache mich danach selbstständig oder whatever. Also deswegen weiß ich jetzt nicht, ob jetzt alle so unzufrieden da waren, weil, und da gehe ich dann, versuche vielleicht deine Frage zu beantworten, es ja in jedem, also bei der SAP auf jeden Fall und auch in kleineren Unternehmen, also das machen ja selbst wir mit irgendwie weniger als 10 Mitarbeitenden, ja irgendwie regelmäßige Mitarbeiterbefragungen, wo eben es ja auch um solche Themen geht, irgendwie wie zufrieden bist du, was können wir besser machen und so weiter und wo wir das auch strukturiert machen, was übrigens auch wieder HR-Tech sind. Da sind wir wieder bei HR-Tech, ja, weil das kannst du halt in unsexy machen oder in sexy, wo du dann eben auch siehst, wie entwickeln sich solche Kurven, was für Abhängigkeiten gibt es, wie kann ich Heatmaps pro Abteilungen schauen, ja, auch da haben wir Abteilungen auch drin, wo du dann sehen kannst, welche Abteilungen, da wird es ein bisschen rot, da muss ich schon mal früher rein, auch dabei hilft's. Die Antwort wäre im Grunde mit den Mitarbeitenden sprechen und frühzeitig erkennen, wo hapert's und dann in dem Umfeld am besten Technologie supportet und dann auch, und das ist dann auch wiederum, das ist ja wieder HR-Tech, ja, schauen, wie kann ich dann den Mitarbeitern oder die Mitarbeiterin entwickeln, ja, dass wenn ich dann feststelle, ich habe hier eine Aufgabe oder Aufgaben, die machen mir jetzt nicht so Spaß und sehe vielleicht aber auf dem anderen Bereich, hey, ich mag an sich jetzt die Firma und nur die Aufgaben machen mir nicht so Spaß. Und dann vielleicht zu schauen, wie kann ich denn da Aufgaben finden, die mehr Spaß machen, die vielleicht auch woanders gebraucht werden. Ja, das ist ja, dann sind wir wieder bei HR-Tech. Ja, wenn ich eine Skill-Organisation hätte und ich wüsste genau, welche Skills habe ich wo wie, welche Projekte habe ich wo wie, und ich könnte das automatisiert mehr oder weniger intern staffen, ich rede noch gar nicht mehr von extern, dann kann ich vielleicht motivierte Mitarbeiter, die vielleicht sagen, ich finde es mega für ein SAP zu arbeiten, aber vielleicht jetzt das Projekt, das habe ich jetzt 3 Jahre lang gemacht, so puh, weiß ich jetzt nicht, ja, oder ich will mal was Innovativeres, also nicht das SAP, aber ich will mal vielleicht im Startup-Environment arbeiten, ja, und auf der anderen Seite hat aber SAP auch ein Startup-Involvement ja in vielen Bereichen. Und da glaube ich, kommt es dann ganz drauf an, wie frühzeitig kann ich sowas entdecken, wie gehe ich damit um und wie kann ich vielleicht Optionen bieten. Und ich glaube, wenn man das konsequent machen würde, würde dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass dann vielleicht einer, also dass diese Anzahl dann von, wenn es 40.000 waren, geringer wird, wahrscheinlich schon ein bisschen verringern. Wäre meine These, ja, wenn man das frühzeitig und immer machen.
Ich glaube auch ein zusätzlicher springender Punkt ist einfach auch mit den Führungskräften zu arbeiten. Haben wir auch ein sehr, sehr starkes Startup mit der Firma Wonder, weil aus meiner Erfahrung aus den letzten 18 Jahren, die ich jetzt im White-Collar-Bereich tätig bin, ist es einfach so, du kannst so tolle Werte und auch Prozesse etablieren, wenn die Führungskraft am Ende der Kette sozusagen, die meine direkte Führungskraft ist, der führt ein Team von 2, 3, 4, 5, 6, meinetwegen 10 Leuten oder 20, wenn die das nicht lebt, dann ist alles für einen Eimer. Das heißt, wenn dieses kleine GmbH innerhalb der Großen sozusagen nicht das Walk the Talk macht, was groß gepredigt wird, dann verlierst du die Mitarbeiter. Und deswegen ist es meiner Meinung nach essentiell und entscheidend, dass du deine Führungskräfte führst und immer wieder weiter in der Führung upskillst, dass sie einfach mit den Notwendigkeiten heutzutage auch wirklich umgehen können. Also wir haben jetzt die viel propagierte Gen Z. Genauso haben wir Silver Ager vielleicht in einem Team. So, beide Parteien darfst du jetzt nicht außen vor lassen. Die Gen Z ist eigentlich die kleinere Partei von den, ne, von den Boomern und von den, zu denen ich ja bald gehöre. Du musst das alles in eine Gussform packen und du brauchst oder musst hoffen, dass diese Führungskraft individuell stark genug ist, auf die verschiedenen Befindlichkeiten einzugehen, um da einen situativen Führungsstil an den Tagesablauf zu bekommen. Das ist essentiell und dafür gibt es ganz viele Lösungen. Und da, glaube ich, ist ein ganz großer Punkt, wie man deine Frage auch beantworten kann, also wie man es schaffen kann, Unternehmen wieder ins gesunde Fahrwasser oder ins ruhigere Fahrwasser zu bekommen.
Also du würdest sagen, es braucht so das Bewusstsein für Menschen, Workforce, Menschlichkeit und Tech, dass es in eine gute Balance kommt.
Bleiben wir mal bei SAP. Die haben, keine Ahnung wie viel, 100.000 Mitarbeiter. Von den 100.000 Mitarbeitern sind 30.000 Führungskräfte. Und wenn du die alle alleine lässt und sagst, so hier, das sind unsere Ziele, das sind unsere Werte, das bitte lebt das so. Ja, und hier ist der Prozess, hier nutzt bitte dieses Tool. Dann ist es ja schon mal gut, wenn da gewisse Tools auch, Stichwort HR Tech, etabliert sind. Sei es jetzt OKR-Management, sei es Feedbackgespräche, sei es was auch immer. Nichtsdestotrotz, wie befähige ich diese Menschen denn, damit umzugehen? Wie befähige ich denn da auch eine Proaktivität? Wie schaffe ich es, auch in der Kultur es so reinzubekommen, eine Führungskraft, es auch für möglich erachtet, eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter in eine andere Abteilung abzugeben, wenn das Beste wäre für diesen Mitarbeitenden. Aber es ist nicht das Beste für mich als Abteilungsleiter. Trotz dessen schaffe ich es, diese Kultur so zu etablieren, dass ich als Führungskraft dann das Beste für den Mitarbeitenden und damit auch das Beste für die Firma mache, sondern nicht nur an mich denke, dass ich Ruhe in meinem Team habe, dass ich mein Team gestafft habe, dass meine Kompetenzen hier vor Ort sind, sondern am Ende des Tages muss es ja eigentlich so sein, dass jeder von denen unternehmerisch denkt und sagt, okay, dieser Mitarbeiter ist toll oder diese Mitarbeiterin ist toll, aber sie ist eigentlich viel, viel besser aufgehoben in dem anderen Team oder in der anderen Abteilung. Und ich habe davon gar nichts, außer dass sie vielleicht sagt in einem Jahr, hey, danke, dass du so weit gedacht hast. Da brauche ich Tools dafür brauche ich Fähigkeiten, dafür brauche ich Coachings, dafür brauche ich Feedbackgespräche. Wir nutzen das zum Beispiel sehr stark über Virtual Reality mit AI. Das heißt, da kannst du sehr viel machen, dass du wirklich den Mitarbeitenden eine Brille mit nach Hause gibst und sie können das so oft durchspielen, sie können so oft Feedbackgespräche mit der AI führen, dass du wirklich sagst, okay, jetzt nach einem Monat hast du es richtig drauf und jetzt schickst du einfach die Brille wieder zurück und jetzt können wir dir jemandem anderen schicken. Das macht zum Beispiel Wonder bei uns und das funktioniert halt auch in dieser dezentralen Situation, weil sonst sind ja so Trainings, wenn du zusammenkommst, extrem teuer und zeitaufwendig und so kannst du das natürlich dann auch noch optimieren. Aber ich glaube, dass da ein großer Punkt ist, Unternehmen in die richtige Richtung zu bringen.
Und dafür entwickelt ihr oder supportet ihr Startups, ja, in all diesen Technologien. Und ich glaube, das Besondere an euch ist ja, dass ihr euch spezialisiert habt auf Go-to-Market-Strategy. Also eine Idee bis, sagen wir mal, zur ersten Million. Ja, das ist so eure Kernkompetenz, ja. Und was macht ihr da, dass das so gut funktioniert? Weil ich meine, ihr macht das ja, so wie ich das verstanden habe, wirklich laufend seit Jahren, ja. Und wie funktioniert es bei euch? Und wenn ich jetzt ein Gründer bin, habe eine gute Idee, wie mache ich das? Komme ich auf euch einfach zu, sage, das ist die Idee und was passiert dann?
Ja, also vielleicht die erste Antwort auf deine Frage ist, warum funktioniert das so gut? Ich glaube, weil wir es A schon ein paar Mal gemacht haben und weil wir es auch selber gemacht haben. Also ich habe jetzt ja auch selber mehreres gegründet und weiß, glaube ich, wie ein Gründer, Gründerin sich fühlt in allen Phasen des Erfolgs und des Misserfolgs. Und ich glaube, das ist, was man schwer aus Büchern lernen kann. Ich kann Wirtschaft oder Startup, ich kann zur WAU gehen und kann mir das in Büchern lernen. Aber wenn der Investor oder die Investorin mir vielleicht erst eine Zusage gegeben hat und dann eine Minute vorm Notartermin absagt, das kann ich schlecht lernen. Und auch das Gefühl und wie ich vielleicht damit umgehe oder was ich dann daraus mache, kann ich nie irgendwo lernen. Das muss ich erleben. Ich glaube, das ist das eine. Und dann ist es natürlich vom Setting her so, dass wir jetzt ja auch nicht nur wir haben, sondern wir haben es ja dann auch so aufgebaut, dass wir mittlerweile tatsächlich 100 ExpertInnen als InvestorInnen an Bord haben, die alle neben Investment in uns auch eben Fachexpertise reingeben, sodass wir im Grunde für jede Frage, die ein Gründer, Gründerin hat, wenn wir intern die Antwort nicht haben, haben wir sie bei uns im InvestorInnenkreis, und wenn wir sie im InvestorInnenkreis nicht haben, haben wir irgendwo ein Partner, Partnerin, Partnerunternehmen, was da helfen kann. Also mir ist jetzt selten bis noch nie ein Fall bekannt, wo jetzt irgendeine Frage kam, wo wir jetzt nicht hätten helfen können durch eine Intro oder durch Ähnliches, und das eben sehr, sehr durch unser Netzwerk. Was so auch kein, deswegen auch frühphasig, und wir helfen bei der Gründung und Co., was so auch kein klassischer Investor machen würde, der wäre nicht, wir sind kein klassischer Finanzinvestor. Zu der zweiten Frage, was macht man jetzt da draußen, wenn man jetzt da draußen sitzt und sagt, man hat eine Idee, dann pingt man uns an, entweder geht man auf die Webseite, lädt bald, kann glaube ich das Pitch Deck auch hochladen, momentan wird man es einfach per LinkedIn schicken, E-Mail, per Formular, wie auch immer. Und stellt seine Idee vor, entweder man hat dafür schon ein Pitch Deck, oder ich habe auch schon erlebt, dass es kein Pitch Deck gab, weil es einfach sehr, sehr, sehr früh war in der Ideenphase. Oder bei anderen gibt es vielleicht eine Lösung, aber gar kein Pitch Deck, weil sie noch gar nicht auf die Idee überhaupt kamen, Geld zu raisen, weil wir manchmal auch Startups haben, die jetzt gar nicht sagen, wir brauchen jetzt per se das Geld, sondern die kommen eher aus der Expertise. Also wir haben just jetzt vor kurzem erst nochmal ein Investment gemacht in einem sehr erfolgreiches Startup, ist schon in den USA tätig, hat Silicon Valley InvestorInnen investiert. Ich glaube, da brauche ich nicht gendern, weil das sind alles Männer, aber die profitabel sind und wachsen, also die gar kein Geld brauchen, aber die uns proaktiv im Rahmen eines Events, was wir da hatten, explizit für Female Founders, weil es sind zwei Gründerinnen, da angesprochen haben, hey, könnt ihr uns nicht irgendwie helfen, weil wir finden euer Netzwerk so cool, wir wollen halt in Deutschland mehr Fuß fassen. Wir sind in den USA stark, wir wollen in Deutschland kommen. Also die Wege, wie man zu uns kommt, sind meistens sehr, sehr, sehr einfach, indem man uns einfach anspricht und die Idee vorstellt. Dann geht es so weiter, dass wir es intern besprechen, ob wir grundsätzlich diese Idee für interessant finden. Und dann geht es in eine Pitch-Phase herein. Das heißt, wir hören uns das dann an. Wenn es was zu sehen gibt, gibt es was zu sehen. Wie gesagt, häufig gibt es meistens außer dem Pitch-Deck noch nichts zu sehen. Manchmal schon. Und dann gibt es in der Regel ein, zwei Gespräche, eine kurze Due Diligence. Auch da, wenn es noch keine Firma gibt, die gegründet ist, und wir haben häufig den Fall, dass wir also so früh mit den Gründer, Gründerinnen sprechen, dass nicht mal die GmbH gegründet ist, also nur mal den Zuhörenden ein Beispiel zu geben, dann gründen wir die teilweise noch mit. Auch das haben wir von den jetzt 26, 27 Beteiligungen, wo wir haben, haben wir das bei über 10 so gemacht. Also da gab es nicht mal die Gesellschaft. Weil auch da können wir schon einen Mehrwert liefern, indem wir sagen, übrigens hier so ein Shareholder-Agreement, das müsst ihr jetzt nicht beim Notar für 2.500, 3.000 Euro machen können. Hier bitte ist ein tolles, ausgefertigtes, was sämtlichen Ansprüchen genügt von uns. Und übrigens eine virtuelle MitarbeiterInnenbeteiligung haben wir auch in der Vorlage, könnt ihr auch nutzen. Und übrigens, das haben wir auch und jenes haben wir auch. Und hier ist schon mal ein Finanzplan-Template und dann gehen wir das mit euch durch. Also wir versuchen ja gerade in dieser Anfangsphase alles administrative, ich nenne es mal absichtlich auch nervige teilweise, was ja so eine Firmengründung in Deutschland mit sich bringt. Ich komme gerade vom Notar, wo ich war, um eine Adressänderung zu machen. Das ist ja in Deutschland notarpflichtig, ist ja der absolute Wahnsinn. Das kann man ja keinem erklären, dass ich da hingehen muss mit einer Minute im Raum. Der guckt mich einmal an auf den Personalausweis, unterschreibt dann und stellt dann dafür eine Rechnung. Das ist ja irre. Aber um bei diesen ganzen Prozessen schon zu supporten und das auch so ein bisschen nicht wegzuhalten, aber eben zu sagen, hey, du hast ja eine Idee, die willst du ja umsetzen. Du hast jetzt ja nicht Spaß, dich mit den ganzen diesen Dingen zu beschäftigen. Klar musst du das machen, das ist auch dein Job und du bist Geschäftsführer. Aber du musst jetzt nicht 50 Leute fragen, wie sieht denn so ein Shareholder Agreement aus, sondern hier ist eins. Du musst nicht überlegen, wer ist ein guter Notar, sondern da ist einer. Und du musst nicht überlegen, wer macht jetzt mal ein Sparring mit so einem Finanzplan, sondern sage ich, hey, oder sagen wir, mit wem willst du mal aus unserem Netzwerk sprechen? Wir haben bei uns 4 CFOs investiert, von Startup, Scale-Up bis zu Private Equity. Die können alle Pläne sich durchschauen, wie sie wollen und nehmen sich eben umsonst dann auch Zeit, sich mit den Gründerinnen auszutauschen. Aber, um das noch zu beantworten, einfach sich melden und dann gibt es einen Pitch, kurze Due Diligence und so ein Prozess kann in einer Woche durch sein, länger als, also vorausgesetzt, der Gründer, Gründerin spielt mit und geht in der Regel nie länger als 3, 4, 5 Wochen, ja.
Und was mich dann begeistert hat, Ben, ist, dass du uns irgendwie, weil ich es so verstanden habe, dass ja. ihr dann tatsächlich euren Gründern aktiv supportet, wirklich tatsächlich die ersten Kunden zu gewinnen, ja, und irgendwie auf diese erste Million zu kommen, was ja eine ganz große Hürde ist, um überhaupt irgendwie den Go-to-Market zu schaffen, ja. Und wie wichtig ist euch da Sales und was macht ihr da? Ja?
Da sprichst du was an, Michael. Also im Grunde ist es ja so, dass jedes Startup irgendwie Sales Support benötigt. Der eine mehr, der andere weniger, aber vom Prinzip her ist es ja so, und das gilt auch, glaube ich, für die SAP, über die wir eben gesprochen haben, oder über Apple, mehr Kunden gehen immer. Vom Prinzip her ist es aber auch oftmals so, dass die Gründer nicht immer Sales-affin sind oder Sales-Erfahrung besitzen. Das heißt also, da ist es sehr, sehr gefragt von uns, dass wir hier erste Intros machen, dass wir sie zusammenbringen. Wir haben darüber hinaus auch eine Academy aufgebaut, dass wir hier wirklich Sales-Support geben. Wir haben auch ganz viele Videos einfach mal aufgenommen, weil man vom Prinzip her ja oftmals dasselbe sagt sonst. Ne? Dann kann man sich auch die Videos anschauen, beziehungsweise die dann auch öfter anschauen, wenn man dann den Bedarf dafür hat. Wie baue ich eine Pipeline auf? Was sind die verschiedenen Zyklen im Sales? Und so weiter und so fort. Ne? Also da haben wir, glaube ich, 50 oder 60 Videos in Summe jetzt mittlerweile. Und da kommen immer wieder neue dazu. Nicht nur von uns, sondern auch von externen Vertrieblern, die uns für ein bestimmtes Thema, wo sie wirklich für brennen, dann auch nochmal ihr Gusto und ihr Feedback mitgegeben haben. Und darüber hinaus ist es so, dass Ben und ich vornehmlich und auch der Thomas bei uns im Team, wir erst Intros machen. Das heißt also, wenn wir einen bestimmten Startup in einer bestimmten Situation haben, sei es jetzt Testkunden, sei es jetzt einfach nur Sparring. Wir haben ja unterschiedliche Situationen. Wir haben ja Startups, die sind wirklich, die haben noch gar nichts, die haben nur eine Idee. Und dann gibt es Startups, die haben schon ein MVP. Dann gibt es Startups, die sind wirklich schon, haben schon ein fertiges Produkt. Oder wie eben schon erwähnt, ein Unternehmen, das zu 99% die Kunden in Amerika hat und jetzt erste Kunden in Deutschland benötigt. Und da ist unsere Aufgabe ganz klar natürlich neben den Skills, die wir versuchen natürlich mitzugeben, dass wir dann auch wirklich Intros machen, dass wir Kontakte knüpfen, dass wir Menschen zusammenbringen und sagen, hey, für dieses Thema kennen wir wirklich jemanden, der ist sehr, sehr toll und der könnte mit dir oder Interesse an deinem Produkt haben. Und dann versuchen wir da Kontakte herzustellen. Und wie wir alle drei oder alle vier wissen, wenn man erstmal den Fuß in der Tür hat, ist es schon mal die halbe Miete, weil wenn man ein tolles Produkt hat, und davon gehen wir immer aus, dass wenn wir da investieren, dann verfängt sich das auch in irgendeiner Form. Nicht bei jedem, also keine 100%-Quote, nicht mal Apple. Bei einigen dann, ne? Und vor allem, wenn wir in der aktuellen Situation sprechen von Themen, die wirklich Prozesse und auch Geld einsparen, das wollen natürlich jetzt auch gerade viele hören und sehen und ist Interesse wirklich da und dann machen wir das und dann, wenn dann die ersten Erfolge sich eingestellt haben, dann versuchen wir natürlich da weiter dran zu bleiben und zu formen. Wir haben da bei uns intern dann auch eine Struktur, dass wir eine dedicated Person haben, die dann der Venture Developer ist von dem jeweiligen Startup, Und diese Person bündelt dann auch immer alle Themen und alle Fragestellungen, um dann dementsprechend eventuell zu delegieren, wenn es Themen gibt, die diese eine Person dann nicht abbilden kann, und oder aber auch direkt zu helfen.
Um da vielleicht genau anzuknüpfen, ist auch, also ich gebe auch mal ganz gerne den Vergleich, sodass die Zuhörenden sich das besser vorstellen können oder mal so konkret vorstellen können. Also es ist ja häufig so, wenn ich jetzt zum Beispiel mit klassisch klar Business Angel oder Investoren arbeite oder VCs arbeite und man hat da irgendwie einen Call zusammen und da kommt dann vielleicht raus, hey, das wäre doch mal super, das und jenes Krankenhaus als Kunden zu gewinnen. Beispiel, ja, wenn man es so wäre. Das wäre ja so ein normales Ding. Und dann würden die Gründer loslegen und dann hätte man so die Strategie besprochen. Der Unterschied ist, glaube ich, zu dem, was dann da passiert und zu uns ist, ich frage dann das ja, wer wären denn eure 20? Also habt ihr schon eine Vorstellung? Ja, hier sind 20 Krankenhäuser, mit denen würden wir gerne arbeiten. Dann geht dann Nils oder hin und ich kontaktiere die. Also das ist dann nicht nur, wir machen jetzt eine Intro zu, weil wir sowieso jemanden kennen, sondern ich würde mich dann hinsetzen und dann schreibe ich den Geschäftsführer von XY an, das ist Nils weg, macht dann wirklich so die erste Rolle des Saleslers, weil man muss ja auch wissen, wenn ich ein junges Startup bin und ich möchte mit manchen Firmen arbeiten und keiner kennt mich, da überhaupt mal die Fuß in die Tür zu bekommen, ist ja extrem schwer. Wenn ich jetzt als junges Startup einen Geschäftsführer von Helios Kliniken anspreche, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die antworten, selbst wenn ich ein fantastisches Produkt habe, sehr, sehr gering. Ja, wenn ich den aber vielleicht anspreche als Geschäftsführer von irgendwie dem größten HR-Tech-Ökosystem im deutschsprachigen Raum, dass er dann vielleicht mal antwortet, ist die Wahrscheinlichkeit schon ein bisschen größer. Also wir gehen da eine Stufe weiter, was ich mit dem Beispiel geben wollte, dass wir jetzt nicht nur sagen, hey, es wäre ja auch mal cool, Partnervertrieb aufzubauen, ganz aktuelles Beispiel, oder bei sehr, sehr jungen Startups, was Nils sagte, wir haben jetzt ein Startup, das ist noch nicht mal auf dem Markt. Ja, den habe ich jetzt schon den ersten Kunden besorgt für die Zeit, wo sie auf dem Markt sind. Also die sind noch nicht mal, das Produkt ist noch nicht mal live, aber haben dann durch Veranstaltungen, haben wir jemanden kennengelernt, geschaut, getan, okay, das könnte für den Spann sein, zusammengebracht und die haben jetzt schon das Agreement, dass ab dem Zeitpunkt, wo sie dann praktisch auf dem Markt sind, sie sofort den ersten Testkunden haben. Und das ist das, wo wir eben besonders stark drin sind, in dieser frühen Phase, die ersten Umsätze zu generieren, zu schauen, passt es, stimmt die Ausrichtung, passt der Go-to-Market, um danach dann mit Partnern, die wir ja auch haben, mit anderen befreundeten Investoren und Investoren, dann das Ding zu skalieren.
Und das ist tatsächlich mehr als andere machen, also wirklich auch dafür aktiv zu sorgen, dass der POC auch wirklich zustande kommt. Ja, also das muss man auch mal so, glaube ich, in aller Deutlichkeit sagen. Also ich kenne die Gründerszene ganz gut und auch die Startup- und Accelerator-Landschaft. Das machen nicht alle. Ja, also wirklich dafür zu sorgen. Ja.
Ja, ich hatte neulich wirklich eine Situation, da habe ich, so wie Ben sagte, jemanden zusammengebracht. Und dann so nach 2 Wochen fragte ich, ja, wie sieht's denn aus? Ja, der Call hat noch nicht stattgefunden. Dann habe ich so geguckt, wie ich eben geguckt habe. Dann habe ich den Kunden angerufen, habe gesagt, hier, schick mir mal dein Calendly. Dann hat er mir sein Calendly geschickt. Dann habe ich das Calendly von meinem Startup-Gründer hatte ich. Beides reingeschaut und dann habe ich uns einmal einen Dreiertermin direkt reingestellt. Und dann war ich bei dem ersten Gespräch die ersten 10 Minuten dabei und dann habe ich mich ausgeklinkt. Ich nenne jetzt extra keine Namen, aber es ist ja noch kein Meister im Himmel gefallen, was Vertrieb angeht. Aber manchmal muss man wirklich Menschen so ein bisschen auch in die Richtung bringen. Und aber genau das, was du sagst, also wir wollen halt wirklich walk the talk. Wenn wir sagen, wir bringen euch erste Kunden, dann bringen wir euch erste Kunden. Ob die jetzt final kaufen, das sei immer auf einem anderen Papier. Das steht immer auf einem anderen Papier. Ne? Aber wenn man dann so 3, 4, 5, 6, 7, 8 Intros macht, dann wird schon was dabei sein. Und jeder, der sich auskennt im Bereich Startups, weiß, wie wichtig so die ersten 1, 2, 3 Kunden sind.
Ja, und das braucht's. Also das braucht's. Also egal, ob man jetzt als Angel oder auch so reingeht in eine Firma oder als Mitinvestor oder als Hub wie ihr. Ich glaube, man muss mitmachen. Ja, ich glaube, nur gemeinsam bringt man es wirklich nach vorne. Ja, und Sales ist key an der Stelle halt auch, ne? Ja. Ja, und ich glaube, ganz entscheidend ist tatsächlich, dass man es physisch macht. Also der Unterschied, dass man nicht anfängt, E-Mails zu schreiben oder einfach wieder irgendeine automatisierte Kampagne laufen lässt, ja, sondern tatsächlich den Telefonhörer in die Hand nimmt und miteinander spricht. Oder wie du gerade gesagt hast, Nils, dafür sorgt, dass ein Meeting stattfindet. Ja, weil wir sind am Ende Menschen und wir treffen als Menschen Entscheidungen. Ja, und das heißt, wir müssen uns sehen und uns unterhalten, weil sonst funktioniert es nicht.
Ich meine, die Automatisierung, die gehört schon dazu. Ne? Das muss das Startup separat natürlich auch machen, aber das ist nicht unsere Aufgabe. Ne? Also unsere Aufgabe ist wirklich, unser Netzwerk zu nutzen. Und das ist ja auch die Beauty an der ganzen Geschichte. Also Ben hat es ja vorhin gesagt, ne? Dass wir 100 Investoren aktuell haben. Das ist nicht einfach nur so. Das ist witzigerweise gerade zufälligerweise unsere Zahl. Wir haben gerade 100 Investoren. Genau 100 und demnächst kommt 101 oder 102 dazu. Und alle von denen, na, vielleicht ein, zwei nicht, ich will jetzt nicht für alle reden, aber 99% von denen haben uns gesagt, hey, ich bin bereit, 1, 2, 3 Stunden im Monat for free für unsere Startups da zu sein. Also quasi, ich investiere Zeit in mein Investment. Und das ist so ein Asset, so ein Pfund, was wir da auch in die Waagschale legen. Und da gehören natürlich auch potenzielle Kunden dazu. Das sind Geschäftsführer, das sind Teamleiter, das sind Freiberufler, das sind externe HR-Berater, das ist alles Mögliche. Und die haben auch nochmal ein eigenes Netzwerk. Und wenn man dann sagen, hey, kennt ihr jemanden, der für das Interesse hätte, dann müssen wir nur 4, 5 Leute kontaktieren, und kriegen 1, 2, also selbst wenn wir persönlich keinen kennen, ne, und dann kriegen wir 1, 2 Kontakte. Und das ist halt, das ist so ein Pfund, was wir wirklich dann auch tagtäglich in die Waagschale legen, wenn wir mit Startups sprechen, weil das ist einfach unique, das gibt's da draußen nicht.
Und dazu vielleicht ergänzen, also ja, wir werden 102 haben, weil natürlich die Caroline und der Michael als Experte und Expertin natürlich auch kommen wollen. Und es war ein Assumptive Close übrigens für alle Zuhörer, die auf den Sales kommen wollen. Ich glaube, das ganz Wichtige ist das Wort wirklich Investoren oder Gesellschafter. Also die 100 Personen sind eben Gesellschafter an Alligator, weil dadurch, und das war uns wichtig aus zweierlei Gründen, das ist ein beidseitiges Commitment, weil alle da draußen werden es auch kennen. Also auf LinkedIn bekomme ich jeden Tag 5 Kooperationsanfragen und du könntest doch mal hier was machen und da was machen und hier mal eine Intro oder da. Und teilweise natürlich auch vielleicht irgendwie gegen Provision oder whatever, aber natürlich ist die Motivation, wenn ich jetzt auch sehe, als Beispiel, als Michael, als Alligator-Investor zukünftig, arbeite ich jetzt mit einem Startup von uns zusammen, die werden dadurch schneller erfolgreich, dann hat der Michael ja direkt was davon, weil wenn das Startup erfolgreicher wird, dann wird Alligator erfolgreicher und dann freut sich auch Michael aus Investorensicht. Also und umgekehrt aber genauso, weil wir arbeiten ja auch mit Investoren teilweise an Projekten. Ja, also wir haben das eine Startup, was ich berichtet habe, was noch nicht auf dem Markt ist. Das ist dann auch wieder entstanden aus einer Idee, die wir hatten. Und dann sind sofort 4, 5 Alligator-Investoren reingegangen, die das unterstützt haben, sodass das wie so ein Co-Creation-Projekt schon teilweise ist. Wir haben Investoren, die haben gemeinsame Podcasts entwickelt. Die arbeiten ja auch untereinander. Also wollen ja nicht nur sagen, wir wollen jetzt euer Wissen haben und euer Know-how und am besten euer Geld, sondern es geht ja auch darum, die 100 Menschen, die dabei sind, da sprechen wir ja von Startup, CHRO, über Scale-Up, über Mittelstandsfirmeninhaber bis zu Peter Hartz, der mir heute eine Weihnachtskarte oder einen Dank auf meine Weihnachtskarte geschickt hat. Also bis Vorstände oder ehemalige Vorstände von DAX-Unternehmen. Und das ist natürlich auch, und das ist ja aber auch gewollt und das ist auch vollkommen okay, so gedacht, dass auch untereinander die jeweiligen Gesellschafter sich austauschen sollen und miteinander arbeiten sollen. Und das fördern wir ja auch, indem wir zum Beispiel Events machen, wo wir vor gar nicht allzu langer Zeit, ich habe schon das Female Empowerment Event genannt, wo wir explizit ja in Female Startups gesucht haben, in dem auch investiert wurde, auch Cash ist auch ein Unterschied, also was wirklich einen Impact hatte, wo es jetzt nicht darum ging, einen Award zu gewinnen, den ich mir im Schreibtisch stelle, sondern da ist Geld geflossen, aber auch, wo wir auch unsere Investoren und Investoren natürlich eingebunden haben, aber auch zum Beispiel so kleinere Events wie letztens in Berlin, wo wir da mal mit unseren Berliner Investoren und Investoren nett essen waren. Jeder konnte noch einen Gast mitbringen. Wir haben im Vorhinein gefragt, hey, was für ein Thema treibt euch gerade um? Wo wollt ihr mal eine kurze, prägnante Keynote zu haben? Haben wir abstimmen lassen. Das gab's. Das war, glaube ich, ein rundum gelungener Arbeit. Sind neue Kontakte entstanden. Aber eben auch untereinander. Und das, was wir ja wollen, ist, dass wir sagen, das Ziel mit dem, was wir machen, ist wirklich letzten Endes global der Ansprechpartner zu werden, dass wenn man eine Idee hat im HR-Tech, warum sollte ich irgendwo anders hingehen, außer zum Alligator, weil ich bei uns eben nicht nur meine erste Finanzierung bekomme, sondern eben auch meine ersten Kunden, das Know-how, das Netzwerk und auch in Zukunft, und da arbeiten wir ja auch schon dran, auch dann durch Partner und Co. Folgefinanzierung, sodass ich mir im Grunde gar keine Gedanken machen muss und weiß, wenn ich einen guten Job mache und wenn ich gut performe, dann kann ich hier ein schönes Unternehmen aufbauen, das skalieren und das aber eben relativ smooth und auch asset-light aus Start-up-Sicht, weil ich mir am Anfang eben nicht so viel Know-how teuer einkaufen muss, das kommt dann dazu, sondern eben Know-how for free bekomme und das aber auch auf Top-Niveau. Ja, also so ein Klassiker ist auch immer, hey, ich habe irgendwie ein Agreement vom Kunden, ja, und ich brauche mal einen Legal Opinion. Ja, da haben wir jemanden, der ist sowohl Commercial Lawyer als war er auch CHRO und der schaut sich das eine halbe Stunde, Stunde an, gibt Feedback umsonst. Wenn das Startup das so gemacht hätte, dann wären schon mal eben 250, 500.000 Euro weg. So, ja.
Vielleicht zum Schluss noch einen kleinen Ausblick, ja. 2024 war ja so ein bisschen ein hartes Jahr für Startups und wie wird 2025 so aus eurer Sicht? Was ist so der Ausblick?
Naja, ich denke, also reine persönliche Meinung, ich glaube, dass durch die Bundestagswahl und auch durch die Wahl von Trump sich einfach was tut. Das heißt nicht, dass ich jetzt ein Trump-Wähler bin, sondern dass einfach jetzt eine Sicherheit oder eine Klarheit da ist und dass wird, weil Geld ist im Markt da und das muss jetzt weiter nach vorne gehen. Und insofern werden wir jetzt im Februar schon hier alles Sonnenschein haben? Nein, aber ich glaube, im Laufe des Jahres wird sich sukzessive ein wenig aufhellen.
Ja, ich sehe das auch so. Man muss auch sagen, wir haben auch Startups, die sind letztes Jahr gewachsen, überproportional. Die gibt es auch. Ich glaube, dass sich gute Themen auch immer durchsetzen werden. Aber für dieses Jahr, ja, also die Impulse, die kommen durch Trump, auch da, was man jetzt, ob man es mag oder nicht mag, die werden einen Impact haben. Es sind einige IPOs verschoben worden, die letzten ein, zwei Jahre, die jetzt bald kommen werden, die Geld in den Markt spülen. Jetzt müssen wir mal schauen, was mit der Zinspolitik passiert. Also wenn ich jetzt nicht mehr 5% Zinsen auf mein Tagesgeld bekomme, was passiert denn dann damit? Und ich glaube, was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir bald in Deutschland Wahlen haben. Und auch da, egal welche Konstellation das wird, ja, oder werden wird, hoffe ich, werde, denke ich, dass das auf jeden Fall schon mal, das hoffe ich jedenfalls für uns alle, so eine Aufbruchstimmung mal geben wird, weil dieses Rumgejammer in Deutschland, das macht mir auch irgendwie, also das finde ich ganz schrecklich, weil, um da mal vielleicht mit zu schließen, Apple, SAP, beides tolle Unternehmen, ich meine, wir können stolz sein oder SAP ganz stolz sein, das ist im Grunde die einzige wirklich große Tech-Company, die global es geschafft hat aus Deutschland, ja, aber das muss man auch mal überlegen, die einzige, mehr oder weniger, ja, warum ist eine Apple und Co. so erfolgreich? Wahrscheinlich nicht, weil sie nur darüber jammern, wie schlecht alles ist, sondern vielleicht sollten wir jetzt mal anfangen, nach vorne zu blicken und sollten mal schauen, was haben wir denn alles? Also jetzt auf Deutschland bezogen, was haben wir alles für ein Wissen im Land? Was haben wir für alles so tolle Ingenieure, Ingenieurinnen? Wir sind immer noch fähig, gute Sachen zu bauen. Und es fehlt so ein bisschen, glaube ich, Mut. Und wir müssen mutiger werden, gerade wenn ich mir die Startup-Szene eben anschaue, zu investieren, Risiken einzugehen. Nicht alles wird klappen. Aber wenn wir diesen Mut aufbringen, dann wird es gut werden. Und für uns gesprochen, auch aus HR-Sicht, haben wir immer natürlich auch ein Thema und das Thema ist der demografische Wandel und der demografische Wandel wird kommen, egal welche Partei da ist, egal wo, wie, welche Krisen noch sind auf der Welt, der lässt sich nicht aufhalten und das ist, ich glaube, global neben dem Klimawandel das Einzige, was einen richtig globalen Impact hat, weil der demografische Wandel betrifft eben nicht nur Deutschland, sondern im Grunde die komplette westliche als auch asiatische Welt. Ja, mit Afrika ein bisschen ausgeschlossen. Und das wird so ein Megatrend sein. Und wir wissen, dass seit 30, 40 Jahren und gefühlt genauso wie Klimawandel, wenn der Keller nicht vollläuft, dann weiß ich das, aber ich handle nicht so richtig danach. Und das Gleiche prophezei ich in 4, 5, 6, 7 Jahren, wenn die Leute feststellen, ach scheiße, ja, hätte ich doch mal was gemacht, um irgendwie doch mal Deutschland als Einwanderungsland für Pfleger, Pflegerinnen oder auch Handwerker, Handwerkerinnen attraktiver zu machen. Das wird kommen, das wird so sein. Und dann kommt natürlich wieder die Blütephase, dann wird ja richtig Geld ausgeben fürs Recruiting, obwohl man vielleicht, wenn man jetzt vorher schon angefangen hätte, richtig und sinnvoll zu investieren, das fängt ja schon bei der Ausbildung an, oder fängt in der Schule im Grunde schon an und dann Ausbildung und so weiter, weshalb ich mir um mangelnde Zukunftschancen in der HR-Welt weniger Gedanken mache, weil, wie gesagt, ich glaube, neben Klimawandel ist das ein globaler Megatrend, global gesehen.
Super Schlusswort, ja.
Ja, vielen Dank für den spannenden Talk. Ja. Und und wenn man hier eine gute Idee hat, ihr seid hier immer offen dafür.
Super, wir werden euch noch verlinken in den Shownotes. Das heißt, alle, die mit euch in Kontakt treten möchten, können jetzt natürlich da natürlich auch machen. Ansonsten, wie ihr das bereits gesagt habt, seid ihr offen für Ansprachen über LinkedIn, über eure Webseite, über andere Kanäle. Man kann euch auf euren Events treffen. Und ich habe einiges gelernt. Vielen Dank dafür und dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Gerne.
Vielen Dank an euch.
Wir haben zu danken. Vielen Dank für eure Zeit.
Bis dann. Ciao.
Das war wieder eine Folge von Rethinking Business. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Wenn es dir gefallen hat, lass uns eine Bewertung da und folge uns. Teile die Episode auch gerne in deinem Netzwerk und auf Social Media. Wir sagen Tschüss bis in 14 Tagen, wenn es wieder heißt Rethinking Business.